Jakobus Kapitel 4 und heute wollen wir uns die Verse 7 bis 12 anschauen. Und wir haben gesagt, oder ich habe gesagt, dass in diesem Kapitel, Kapitel 4 des Jakobusbriefes ab Vers 1 bis Vers 12, Jakobus stehend unter der Leitung des Geistes Gottes Anweisungen gibt, wie die Gläubigen, wie die Gemeinde mit Konflikten umzugehen hat. Und vorbereitend zu dieser Predigt habe ich einmal meinen Computer gefragt, allgemein zunächst einmal, wie viele Konflikte wir heute in unserer Welt haben. Ich möchte euch die Antwort vorlesen, die mir der Computer gegeben hat. Der Stand heute am 25. März 2025, also schon einige Tage zurück. Weltweit haben wir mindestens 150 bewaffnete Konflikte in der Welt. So, wir wissen vielleicht von 2, 3, vielleicht 4 bewaffneten Konflikten. 150. Ja? Von denen einige schon Jahrzehnte andauern, andere erst kürzlich ausgebrochen sind. Nun, das ist die Realität, in der wir leben. Ich sage euch nichts Neues, ja, die Welt ist voller Konflikte. Überall, wohin man schaut, in die Weltpolitik, da sind Konflikte. Man schaut so ein bisschen hinter die Fassaden mancher Familien, da sind Konflikte, Ehen, da sind Konflikte. Das ist die Norm, scheint es, mehr als die Ausnahme. Ja? Und wir verstehen auch, warum das so ist. Lesen die Heilige Schrift. Der unregenerierte Mensch ist einfach zu sehr in sich selbst verliebt. Ja? Selbstsucht, Selbstfindung, Selbstzentriertheit, Selbstbestätigung, das wird alles groß geschrieben. Ja? Und wie soll das miteinander klappen, ja, funktionieren, wenn jeder sich selbst liebt? Das ist die Welt, das wundert uns nicht, ja, dass dort eben Konflikte sind. Aber wie ist es in der Gemeinde? Und das ist leider auch in vielen Gemeinden die Realität, dass die Gläubigen untereinander doch Konflikte haben. Es gibt Streit, ja, es gibt Neid, es gibt das böse Reden hinter dem Rücken der anderen. Und wir sagen uns, na, wie kommt das? Der Heilige Geist regeneriert doch einen Menschen. Er ist doch eine neue Kreatur. Er sollte doch in der Selbstverleugnung leben. Er sollte Jesus mehr lieben als sich selbst. Wie kommt das, dass Selbstgläubige Konflikte untereinander haben in den Gemeinden? Ja? Und letzten Mittwoch, interessanterweise, haben wir gemeinsam Apostelgeschichte. Ja, wir sind in 15, aber wir haben Apostelgeschichte, die letzten paar Verse studiert, wobei es auch um einen Konflikt gegangen ist, den uns der Lukas aufgeschrieben hat, interessanterweise. Und das ist der Konflikt zwischen dem Apostel Paulus und Apostel Barnabas. Worum ging es? Es ging darum, der eine wollte den Markus, Johannes Markus, mitnehmen, der andere wollte nicht. Und es steht geschrieben, sie kamen scharf einander. Ja? Also die haben nicht nur gesagt, oh, du denkst anders, also, und ich denke so, und dann sind die auseinandergegangen. Sie kamen scharf einander. Stellt euch mal vor, 2 Mitarbeiter am Evangelium, die Freunde waren, die bereit waren, ihr Leben für Jesus zu lassen. Das ist, was die Heilige Schrift uns sagt. Diese beiden gestandenen Männer kommen in einen Streit, der für etliche Zeit nicht geklärt worden ist. Ja? So Konflikte in der Gemeinde, ihr Lieben, gibt es, seitdem die Gemeinde besteht. Ich habe von einem Vater gelesen, der ganz verstört war, als er gehört hat, dass seine 8-jährige Tochter mit ihren Freundinnen sich gestritten hat im Zimmer. Ja, anstatt zu spielen, haben sie sich gestritten. Und er hat seine Tochter daraufhin angesprochen und fragt, warum streitet ihr untereinander? Oh, sagte die Tochter, wir streiten nicht, wir spielen Kirche. Ja, wir spielen Kirche. So, die Gemeinden, an die der Jakobus geschrieben hat, Sie hatten Neid untereinander, sie haben Streit untereinander gehabt, sie haben manche Konflikte gehabt. Und auf irgendeine Weise hat Jakobus darüber gehört, was da abging in diesen Gemeinden. Und der Heilige Geist gebraucht ihn, ja, um diesen Gemeinden dann diesen Brief zu schreiben, so dass nicht nur der Finger auf die Wunde gelegt wird und sie erkennen, oh, das ist eigentlich etwas, was sich nicht gehört in die Gemeinde, sondern er gibt auch, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, Ratschläge und eigentlich Befehle, wie man mit diesen Konflikten als Gläubiger umgehen sollte. Und wenn wir oder wenn ich mit einem Satz das Kernproblem zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, dass die wahre Ursache zu diesem Konflikt in den damaligen Gemeinden unter den Judenchristen der gewesen ist, die Gläubigen haben die Welt mehr geliebt als Jesus. Ja? Sie wollten Freunde der Welt sein und ein bisschen noch Freunde Gottes. Und der Heilige Geist sagt, das funktioniert überhaupt nicht. Schlagt auf, Jakobus 4, Vers 4. Wir haben am letzten Sonntag darüber gesprochen. Es steht geschrieben, wisst ihr nicht, hier der Hinweis, ja wisst ihr denn nicht, jeder sollte es wissen und verstehen, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Das Wort Gottes. Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Ja, da haben wir es. Aber es ist nicht nur so, wie gesagt, dass der Heilige Geist dann auf den wunden Punkt der Gemeinde seinen Finger legt und das Problem offenlegt, sondern wir haben auch wunderbare praktische Ratschläge, wie man in dieser Situation der Konflikte in der Gemeinde, wie man diese Konflikte angeht, wie man sie bewältigt. Die erste Antwort haben wir in Versen 1 bis 3 gesehen. Und ich lese sie noch einmal, man bewältigt Konflikte, indem man seine selbstsüchtigen Motive richtet. Ja, Verse 1 bis 3. Die zweite Antwort haben wir in Versen 4 bis 6 gesehen. Und diese Antwort lautete, man bewältigt Konflikte, indem man sich von der Welt abwendet und Gottes Gnade begehrt. Und heute wollen wir uns die nächsten zwei Antworten überlegen in den Versen 7 bis 12. Und die dritte Antwort zu der Konfliktbewältigung in der Gemeinde finden wir in den Versen 7 bis 10. Und diese Verse möchte ich mit uns lesen und dann einiges noch dazu sagen. Lasst uns gemeinsam lesen, Verse 7 bis 10. Und ich lese uns aus der Neuen Genfer Übersetzung. Sie hört sich ein bisschen anders an, als wie ihr das kennt. Vielleicht lesen die Luther oder die Schlachter oder die Elberfelder. Versucht einmal mitzulesen, mitzukommen, was uns hier in dem Worte Gottes gesagt wird. Und verstehen wir das eine. Ja, natürlich, das ist das, was Jakobus schreibt an die Gläubigen in die zerstreut gelebt haben, irgendwo im Römischen Reich, aber es ist das Wort Gottes an uns auch. Ja? So, das ist, was Gott will, dass wir hören, dass wir verstehen. Es wird gesagt, ordnet euch daher Gott unter. Und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Stellt euch mal vor. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nah sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Das sagt Jakobus, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes zu Gläubigen. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude Bestürzung. Und Scham, beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. So, was ist die dritte Antwort im Zusammenhang der Konfliktbewältigung, wie wir die Konflikte angehen sollen? Verse 7 bis 10. Man bewältigt Konflikte, indem man sich Gott unterordnet. dem Teufel widersteht und für seine Sünde Buße tut. Und schaut einmal, wie dieser Abschnitt, den ich eben gelesen habe, umrahmt ist. Ja? Es wird gesagt, als allererstes Vers 7, ordnet euch Gott unter. Und dann in Vers 10 wird gesagt, beugt euch vor dem Herrn. Es ist dasselbe. Und das, was dazwischen liegt, zwischen dem, was wie Vers 7 anfängt und Vers 10 anfängt, das gehört in, das ist, was gemeint ist, wenn man sagt, man ordnet sich Gott unter. Es heißt, man widersteht dem Feind Gottes und man tut aufrichtige Buße. Das bedeutet, sich unterzuordnen. Ich sage euch nichts Neues, aber das sich unterordnen, das Wort unterordnen ist ein altmodisches Wort geworden. Niemand will sich heute unterordnen. Ja? Und das sind die Früchte der gottlosen, anti-autoritären Erziehung, die 1967 angefangen hat. Aber es geht eigentlich viel weiter zurück. Es geht zurück bis zum Garten Eden. Ja? Wo eigentlich Gott in seiner Autorität gesagt hat, das sollt ihr nicht tun. Und die Menschen haben sich gedacht, oh, warum nicht? Ja, warum nicht? Ja, Satan hat sich versucht, warum sollten wir denn Gott gehorchen und uns hier etwas von Gott einreden lassen? Und ja, die antiautoritäre Erziehung, das ist etwas, was schon im Garten Eden angefangen hat. Ja, und wir sehen, dass diese verderbliche teuflische Philosophie in unsere Gesellschaft, in unsere Welt Einzug gehalten hat, wie nur sonst etwas. Das ist ein teuflisches Konzept, ja, dass wir sehen, dass sie werden schon, dieses Konzept wird schon in der Grundschule gelehrt und besonders auch in den Universitäten. Das Interessante ist aber zu sehen, ja, dass unsere Vorfahren zum Beispiel in dieser Sache viel einsichtiger waren. Ich möchte euch etwas vorlesen. So sagte zum Beispiel der deutsche Kulturkritiker und Schriftsteller Julius Langbein. Interessanter Name, Langbein. Ja, vielleicht gibt es auch ein Kurzbein, aber er hieß Langbein. Schriftsteller. Aber er hat etwas sehr, sehr Hervorragendes gesagt, was heute man so eigentlich nicht hört. Er sagte, dieser Mann lebte vor dem Ersten Weltkrieg. Ja, um uns einfach eine Perspektive zu geben zu dem, wie er gedacht hat und so weiter. Er sagte Folgendes, ohne Ordnung geht nichts in der Welt, Ordnung aber bedeutet für jedes geschaffene Wesen Unterordnung. Das heißt, nicht jeder kann Boss sein. Das haben die damals verstanden. Heute verstehen das Leute nicht. Friedrich I., der Großherzog von Baden, er lebte um dieselbe Zeit, er sagte Folgendes, auch bemerkenswert, ich war eigentlich erstaunt, so etwas zu lesen und mir scheint es, dass das Denken dieser Menschen, dass das Verständnis der vorhergehenden Generation und bei euch ist es wahrscheinlich auch noch mehr geprägt gewesen ist von den biblischen Werten, dass man so etwas sagt. Heute hört man so etwas nicht. So dieser Friedrich I., der Großherzog von Baden, er sagte Folgendes. Er sagte, auch das ist sehr interessant, er sagt, es gibt keine Freiheit im Leben ohne Unterordnung. Stellt euch mal vor, kluger Mann. Und ohne Selbstlosigkeit, die man an sich selbst erproben haben muss. Wie gesagt, das waren kluge Männer. Wenn man heute so etwas sagt, die Leute gucken einen komisch an und fragen, woher kommt dieser, ja, der so etwas sagt. Heute will jeder Boss sein. Heute wollen die Angestellten ihren Arbeitgebern sagen, wie, ja, was sie zu tun haben, wie viel Urlaub sie brauchen und so weiter und so weiter und so weiter. Wie gesagt, ich würde denken, dass das Verständnis dieser klugen Männer der Vergangenheit noch mehr von der biblischen Weltordnung geprägt ist als das Verständnis der Moderne, des modernen Menschen. der eher danach geht, wie er sich fühlt, als dass ihm diese Grundregeln des Lebens vertraut sind. Ja? Wenn ich mich nicht so gut fühle heute, ja, dann mache ich gar nichts. Ja, ich habe keine Verpflichtungen. Und was für ein Kukulores. Ja? Mich wundert es nicht, dass die Welt im Chaos ist, dass unsere Generation, das ist der reinste Chaos, wenn man in die Familien schaut, in die Universitäten schaut, in den Schulen. Aber die Bibel gibt uns einen ganz klaren Hinweis. Ja? Es gibt eine, ich weiß nicht, ob es das Wort Autoritätsstruktur gibt. Versteht ihr das, wenn ich sage Autoritätsstruktur oder Autoritätsordnung? Gott, Familie, Vater, Mutter, Regierung zum Beispiel, ja, und so weiter und so weiter. Es gibt eine Autoritätsordnung, aber wer krönt diese Autoritätsordnung? Wer steht darüber? Es ist Gott. Ja? Und je eher man das als Mensch einsieht und versteht und im Leben anwendet, desto besser ist es für einen Menschen. Was passiert mit einer Firma, sagen wir einmal nur als Beispiel, wo jeder Boss sein will? Könnt ihr euch eine Firma vorstellen, wo jeder sagt, ich habe hier zu sagen? Es wird nicht funktionieren. Die Firma wird eingehen. Was passiert mit einer Familie, wo jeder sagt, auch die Kinder sagen, ja, wir haben das gleiche Mitspracherecht wie die Eltern? Gute Nacht. Dann gute Nacht. Es wird nicht funktionieren. Was passiert mit einer Fußballmannschaft, wo jeder sagt, oh, ich bin der Kapitän. Ich sage, wer im Sturm, funktioniert nicht. Ja? Diese Dinge verstehen wir, aber irgendwie versteht unsere Gesellschaft nicht, dass das auch fürs ganze Leben eigentlich stimmt, dass nicht jeder der Chef, der Boss sein kann. Ja? Aber Gott ist, wie gesagt, er hat diese Autoritätsstruktur, Autoritätsordnung gemacht. Das war sein Plan gewesen für unser Leben. Aber er ist die Autorität über alle Autoritäten. Und es ist nur selbstverständlich, ja, dass man sich dieser höchsten und schlussendlichen Autorität unterordnet. Ich will einmal eine Illustration gebrauchen. Was denkt ihr von Anschnallgurten, Seatbelts? Sind die gut? Notwendig? Ist doch egal, was wir denken. Was ist das Gesetz? Wir müssen die anlegen. Und eine Zeit lang, kenne ich noch eine Zeit, wo eigentlich das erste Auto, das ich gekauft war, war schon mit Anschnallgurten. Aber mich hat das auch so ein bisschen gestört, die anzulegen. Aber ich wusste, was das Gesetz war. Und ich wusste, ja, zu der Zeit habe ich nicht allzu viel Geld gehabt. Heute ist das genauso. Was immer. Aber ich habe gewusst, wenn ich erwischt werde, ja, dann muss ich zahlen. Und um das vorzubeugen, ich wollte nicht zahlen. Ja, da habe ich den Gurt angelegt. Auch wenn ich manchmal damit nicht einverstanden war, das hat meine Freiheit eingeschränkt. Ja, ich konnte mich nicht vorüberbeugen oder aufs Lenkrad legen. Ja, das hält einen schon zurück. Wisst ihr, was die Geldstrafe ist hier in BC? Wie viel man zahlt, wenn man ohne Anschnallgurte fährt, wenn man nicht angeschnallt ist? Wisst ihr, was der Betrag ist? $167. Das ist, wenn du einmal erwischt wirst. Und dann, ich glaube, dann steigert sich das. Ich weiß nicht genau, aber $167, ihr Lieben, das sind 3 Tankfüllungen. Na, für mein kleines Auto sind das 3 Tankfüllungen, ich sag mal so. Ist viel Geld, ich denke, es ist viel Geld. So, ich habe von einem Neuseeländer gelesen, mit dem Namen Ivan Segedin. Ein russischer Name, aber er lebt in Neuseeland. Und diesen Mann hat die Polizei 32 Mal erwischt, weil er sich nicht angeschnallt hat. Er wollte sich nicht anschnallen. Ja? Er war unverbesserlich. Und er hat dann auch gemerkt, er musste dann auch immer wieder Strafe zahlen, er hat gemerkt, das wird zu teuer. So, da hat er sich was ausgedacht. Er sagt, er hat so irgendwas gebaut oder vielleicht hat er sich ein Gurt abgeschnitten und den angenäht an sein T-Shirt. Und so ist er rumgefahren. Und er sah aus, als wäre er angeschnallt, aber er war nicht. Und das ging dann auch gut. Die Polizei hat ungefähr gesehen, oh, der hat einen Anschnallgurt, ist alles gut mit ihm. Aber in Wirklichkeit war er nicht angeschnallt. Das ging alles gut, bis er dann einen Unfall hatte. Frontalzusammenstoß. Und bei diesem Frontalzusammenstoß ist er dann gegen Lenkrad geschleudert worden und gegen die Frontscheibe und ist gestorben. Er war tot. Ja, stellt euch mal vor, das Auto war mit Sicherheitsgurten ausgestattet gewesen und das hätte das Leben dieses Ivan wahrscheinlich, er hätte das überleben können. Wer weiß, aber aufgrund seiner Sturköpfigkeit, aufgrund seiner Rebellion gegen das Gesetz, ja, das hat ihm praktisch das Leben gekostet. Und genauso ist es auch mit den Christen. Die Heilige Schrift, die Bibel, ruft den Gläubigen immer wieder auf, sich der Autorität Gottes in allem unterzuordnen. Ja, und die Autoritäten, die Gott eingesetzt hat, wir sollen sie respektieren. Ja, steht so geschrieben, Römer 13. So, es ist gut, wenn wir es tun. Auch da müssen wir aufpassen, aber es ist gut, wenn wir verstehen, dass jegliche Autorität von Gott gegeben ist. Und wenn wir das tun, wenn wir diese Autoritäten respektieren, es sei denn, dass die Autoritäten ganz klar etwas sagen und etwas tun, das dem Worte Gottes widerspricht, dass Gott lästert, dann können wir nicht mehr mitmachen. Aber ja, auch für diese Eventualität hat Gott in seinem Wort uns etwas gesagt. Aber es ist gut, wenn wir die Autoritätsstruktur sehen und sich dieser unterordnen. Wenn wir es nicht tun, wenn wir anfangen zu rebellieren, dann wird das schlussendlich sehr negativ sich in unserem Leben beweisen. So, dass sich unterordnen vor Gott, das ist ja wozu der 10. Vers uns hier herausfordert. Wir können das die Furcht Gottes nennen. Ja? Wenn wir Gott wirklich fürchten, dann verstehen wir, dass sein Wort für uns eigentlich das Gesetz ist. Es ist etwas Gutes für uns, wenn wir in der Furcht Gottes leben. Und die Schrift sagt uns, so in der Furcht Gottes, da beginnt eigentlich die Weisheit. Ja? Wenn man Gott nicht fürchtet und ihm sich nicht unterordnet, das ist Torheit. Und das beste biblische Beispiel, vielleicht gibt es noch bessere, aber das beste biblische Beispiel für gottgefällige Unterordnung ist wohl die Maria, die Mutter des Herrn Jesus. Als der Engel Gabriel kommt und in ihr Leben hineinspricht und wir verstehen ungefähr, was das bedeutet. Ich denke, wir wissen nicht ganz, was das für sie bedeutet hat, dass sie schwanger wird, ja, in der Verlobungszeit. Was sagt diese Maria? Die Maria sagt, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Stellt euch mal vor, junge Frau, Engel kommt und sagt etwas, was skandalös ist in der damaligen Welt. Und sie sagt, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist die Unterordnung, wie Gott es will. Man diskutiert nicht, man sagt nicht, warum, wieso, weshalb, warum ich, ja, sondern man sagt, ich bin ein Knecht Gottes, mir geschehe, wie Gott es will. Wir schauen in den Text und stellen fest, die nächste Herausforderung ist auch eine sehr, sehr präzise. Der Heilige Geist sagt durch Jakobus, widersteht dem Teufel. Widersteht dem Teufel. Nicht nur das. Der Heilige Geist versichert uns, dass wenn wir es tun als gläubige Menschen, dann wird er fliehen. Dann muss er fliehen. Und das ist eine sehr ernste Aussage, die wir uns genau ansehen müssen, was sie eigentlich bedeutet. Der liberale Theologe Rudolf Bultmann, er hat seinerzeit gelehrt. Er hat geschrieben, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparate benutzen in Krankheitsfällen, moderne Medizin und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Habt ihr verstanden, was er geschrieben hat? So, man kann nicht diese Dinge in Anspruch nehmen, die Pillen, die einem verabreicht werden, oder das Röntgengerät oder von mir aus das Radio, und dann auf der anderen Seite an die Geisterwelt des Neuen Testaments glauben. Warum nicht? Warum nicht? Ja, warum nicht? Und wisst ihr, dieser Rudolf Bultmann, ich habe mal nachgeguckt, es wird gesagt, dass er einer der einflussreichsten Theologen und Bibelwissenschaftler des 20. Jahrhunderts ist. Ja? Ich denke, es wundert mich nicht, dass er einer der einflussreichsten Theologen des 20. Jahrhunderts ist, weil ich ganz genau weiß, was die Absicht des Satan ist. Aber dieser Theologe, er hätte besser dran getan, Pizzabäcker zu werden als ein Theologe. Und ich sage das nicht von oben herab, sondern ich sage es, weil die Heilige Schrift uns ganz deutlich verinnerlicht, dass nicht jeder ein Bibellehrer werden soll. Ja? Kapitel 3, Vers 1 in Jakobus wird gesagt, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, da haben wir es wieder, ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Das ist ein ernstes Wort. Und das ist ein Wort für Bultmann, das eigentlich nicht so schön ist. Ja, dass er strenger beurteilt wird als alle anderen Menschen. Und das zeigt uns auch etwas, was in der Ewigkeit dann auch sein wird. Dass manche doch strenger beurteilt werden und verurteilt werden. Und das gilt nicht nur für Bultmann, sondern für alle liberalen Theologen und falschen Lehrer. Und leider ist es heute genau dieses Verständnis unter vielen Bibellehrern und unter den Predigern. Ja, die Lehre von Teufel, das ist mit der Moderne nicht vereinbart. Nicht vereinbar, so, das ist das richtige Wort. Aber auf der anderen Seite, wir sagen, naja, was interessiert uns dieser Bultmann, was interessieren uns diese falschen Lehrer? Die Heilige Schrift spricht davon. Und wir verstehen, dass das die Realität tatsächlich ist. Ob der moderne Mensch daran glaubt oder nicht, das spielt für uns als gläubige Menschen keine Rolle. Wir wissen, was die Realität ist, weil wir die Heilige Schrift haben. Ja? Und das ist es auch, was uns die Heilige Schrift dann immer wieder verdeutlicht. Es gibt eigentlich nur zwei Herren, denen wir dienen können. Stimmt's? Ist der Herr Jesus oder ist es der Teufel? Es gibt nichts dazwischen. Es gibt nichts dazwischen, dem Worte Gottes. Es gibt nur zwei Wege in die Ewigkeit. Sind wir damit einverstanden? Das ist, was die Heilige Schrift sagt. Wir haben den breiten Weg, den schmalen Weg. Es gibt nichts dazwischen. Und es gibt zwei Destinationen. Das ist, was die Heilige Schrift sagt. Und das ist der Himmel. Darüber reden wir gerne. Aber die andere Destination, und das trifft für die meisten Menschen zu, und leider auch für manche solche, die sich Christen nennen, das ist die Verdammnis. Ja, es gibt nichts dazwischen. So, die meisten, die zu Satan gehören, zum Teufel gehören, sie widerstehen dem Satan nicht. Der hat sie sowieso in seiner Tasche. Ja, der hat sie. Wenn der Mensch aber durch Jesus Christus zu Gott gehört, er muss widerstehen. Er wird widerstehen. Warum? Weil der Heilige Geist in ihm wohnt. Und wenn der Heilige Geist in diesem Menschen wohnt, das ist der Heilige Geist Gottes, dann muss der Teufel vor ihm fliehen. Nicht, weil wir, wer weiß, wie klug sind oder wer weiß, wie gut aussehen oder warum, sondern weil der Heilige Geist Gottes in einem Gläubigen lebt. So. Und dieser Befehl vor uns ist ein sehr, sehr ernster. Widersteht, meint ganz bewusst, sich dem zu widersetzen, was der Teufel uns auch auftischt, nicht wahr? Durch die Verlockung dieser Welt. Das ist das, was er macht. Das beste Beispiel dafür ist die Versuchung Jesu Christi. Teufel kommt zu Jesus und sagt, ich gebe dir das, ich gebe dir das, ich gebe dir jenes. Wie reagiert Jesus auf diese Versuchung? Er zitiert das Wort Gottes. Er befiehlt dem Satan nichts, sondern er zitiert das Wort Gottes und wir sehen, dass der Teufel dann auch verschwinden muss. Und für uns gilt genau das Gleiche. Wir müssen dem Satan nichts befehlen, sondern wir müssen einfach das Wort Gottes in unserem Herzen haben, es kennen. Und wenn dann diese Versuchung kommt, irgendetwas zu begehren, was dem Nachbar gehört, sein Mercedes, dann sagen wir, ja, das Wort Gottes sagt aber, no, wir sollen nicht begehren. Ja, ich gebrauche nur ein Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. So weiter spricht der Heilige Geist von der Buße in diesem Text und das ist, was uns deutlich werden soll, wie das dargebracht wird. Der Text sagt uns, dass die Buße den ganzen Menschen einschließt. Wir sagen nicht nur, oh, es tut mir leid und dann machen wir genauso weiter. Ja? Buße ist das aufrichtige Erkennen und Bekennen unseres Versagens. Und dieses Versagen besteht darin, dass wir eben die Welt für wertvoller achten als den Erlöser Jesus Christus. Ganz einfach. So, was liebe ich heute mehr als Jesus? Das ist eine Frage an euch, die ihr beantworten müsst. Ist es mein Bankkonto? Ist es meine Gesundheit? Ist es meine Investition? Ist es vielleicht der Goldring, der Diamantenring, den ich bekommen habe? Ist es vielleicht meine Annehmlichkeit, meine Bequemlichkeit, in der ich lebe? Was liebe ich heute mehr als Jesus Christus? Was immer es muss weg. Und das können wir und das sollen wir angehen, ja, weil wir Menschen Gottes sind, weil der Heilige Geist in uns lebt und weil unsere Devise sein muss als Menschen Gottes. Jesus ist alles, alles mir. Das ist unsere Devise. Wir schauen weiter in unseren Text und stellen fest, Verse 11 bis 12, hier wird uns die nächste, eigentlich uns vertraute Antwort gegeben im Zusammenhang der Bewältigung der Konflikte. Ich lese die Verse aus der Neue Genfer Übersetzung, lest doch bitte mit. In euren Bibeln redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Ihr Lieben, vergegenwärtigen wir uns das. Jakobus sagt das, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, zu Gläubigen. Und er sagt, redet nicht schlecht untereinander. Das heißt, es ist passiert. Und dann sagt er, wer schlecht über seinen Bruder redet oder seinen Bruder verurteilt, der redet damit schlecht über das Gesetz und verurteilt das Gesetz, das ein solches Verhalten untersagt. So, wenn du das Gesetz verurteilst, spielst du dich als ein Richter auf, statt es zu befolgen. Ja? Also man ordnet sich Gott nicht unter, man stellt sich über das Wort. Vers 12, dabei gibt es doch nur einen Gesetzgeber und nur einen Richter, den, der die Macht hat zu retten und der die Macht hat, dem Verderben preiszugeben. Du aber, wer bist du, dass du über deinen Mitmenschen zu Gericht sitzt? Ich will hierzu nicht allzu viel sagen, nur zusammenfassend möchte ich Folgendes sagen. Was ist die vierte Antwort im Zusammenhang der Bewältigung der Konflikte? Ihr Lieben, man bewältigt Konflikte, indem man aufhört, andere zu richten und indem man sich dem Worte Gottes ganz unterordnet. Man hört auf, die anderen zu richten und man ordnet sich dem Wort Gottes unter. Das ist der Hinweis in diesem Vers. Ein Bibellehrer hat Folgendes gesagt und ich fand das eine sehr gute Illustration. Er sagte, das, was wir hier lesen und das, was uns die Heilige Schrift sagt, ist vergleichbar mit Müllentsorgung. Ja? Er sagt, es gibt Menschen, die sammeln Müll und die behalten es. Ja, und Müll meint das Hören der schlechten Dinge über andere. Man behält es in seinem Herzen und dann ist man stolz. Ja? Man schaut auf den runter, oh, der, der ist doch viel, ja, viel schlimmer als ich. Das sollte man nicht machen. Man soll den Müll nicht sammeln. Es gibt andere Menschen, die verstreuen den Müll überall, wo sie hingehen. Das heißt, sie erzählen, ja, unnötiges Zeug, verletzendes Zeug, das, was sie gehört haben über anderen. ohne darüber nachzudenken, was sie eigentlich verursachen. Und er sagt, und es gibt auch Menschen, die den Müll rechtzeitig entsorgen. Das heißt, dass wenn wir Schlechtes von jemandem hören, dann entsorgen wir das so schnell wie möglich, wenn wir es vor das Kreuz des Herrn Jesu bringen und den Herrn Jesus darum bitten, dass er diese Dinge aus unserem Herzen nimmt. Was nutzt es uns, diese Dinge in uns, den Müll, den wir über andere gehört haben, mit uns herumzutragen? Es belastet uns. Es belastet unser Leben. Weg damit. Jesus sagte Folgendes in Matthäus 7, das ist die Bergpredigt, Verse 1 bis 3. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Ja, in anderen Worten, passt auf, wie ihr über andere urteilt, wie ihr über andere spricht und so weiter. Und dann Vers 3, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem Auge nicht bemerkst? Eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Ja? Und das bedeutet, sorge dich einmal um deinen Splitter in deinem Auge, um deinen Balken, ja, bevor du den Splitter im Auge deines Bruders siehst. Römer 14, Vers 10, genau dasselbe. Woher nimmst du dir da noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Ja, die Herausforderung des Wortes Gottes an uns ist klar in dieser Hinsicht, ihr Lieben. Wir wollen uns vornehmen, genauso, das heißt, dem Wort entsprechend auch zu leben. Und das heißt, nicht von anderen sprechen, nicht das, was wir gehört haben, über andere weitergeben, sondern wir bringen es vor das Kreuz des Herrn Jesu und wir bitten Jesus darum, dass er unser Herzen frei macht, dass wir in dieser Freiheit, die er uns gibt, dann auch zu seiner Ehre leben. Ich will noch ganz kurz einmal die Antworten wiederholen, die uns in der Heiligen Schrift im Zusammenhang der Bewältigung unserer Konflikte gegeben werden. Vier Antworten haben wir. Erstens, man bewältigt Konflikte, indem man seine selbstsüchtigen Motive richtet. Die Realität ist doch die, jeder Mensch ist ein Egoist. Jeder Mensch ist ein Egoist. Wenn zwei Egoisten zusammenkommen, ja, gibt es Probleme. Wenn drei Egoisten zusammenkommen, dann hast du schon einen Krieg. Und das ist das, was wir angehen können, wenn wir wiedergeborene Menschen sind. Wir brauchen uns selbst nicht mehr zu lieben. Warum? Weil wir Jesus lieben. So, man bewältigt Konflikte, indem man seine selbstsüchtigen Motive richtet. Vers 1 bis 3. Zweitens, man bewältigt Konflikte, indem man sich von der Welt abwendet und Gottes Gnade begehrt. Ihr Lieben, auch diese Antwort ist so simpel, ja, eigentlich, aber ist nicht so schwer zu leben. Das sind viele Dinge in der Welt. Ich spreche von der Erfahrung, die einem gefallen, ja, wo man sich investiert, wo man die ganze Energie vergeudet für diese Dinge der Welt. Aber schlussendlich, was bleibt bestehen, wenn wir in die Ewigkeit eingehen? Wird der Diamantenring bestehen, den wir für 20, 60, 100.000 gekauft haben? Ja, wird er bestehen? Nein, das, was wir für Gott getan haben, das wird bestehen. Da müssen wir uns investieren. Man bewältigt Konflikte, indem man sich von der Welt abwendet und die Welt bringt allerhand. Ja, der Satan, der weiß genau, wo er uns versuchen kann und die Gnade Gottes begehrt. Das ist das, was wir haben wollen. Denn nur so einem, der demütig ist, sagt die Heilige Schrift, gibt Gott Gnade. Dritte Antwort. Man bewältigt Konflikte, indem man sich Gott unterordnet, dem Teufel widersteht und für seine Sünde Buße tut. Also nicht nur sagt, oh, I'm sorry, tut mir leid, sondern wirklich von ganzem Herzen. Der ganze Mensch ist involviert in dieser Buße, wo man sagt, ich hasse diese Sünde, ich will das nicht. Ich will zur Ehre Gottes leben. Und vierte Antwort ist diese, man bewältigt Konflikte, indem man aufhört, andere zu richten, und sich dem Worte Gottes unterordnen, Verse 11 bis 12. Und ihr Lieben, möge Gott sein Wort an uns segnen, heute Morgen. Amen.